Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter-Podcast Schlafsackgeflüster. Hier geht's wie immer um gute Berggeschichten. Ich bin der Rainer und ich mache das Ganze natürlich nicht alleine. Mit mir ist heute wie immer eigentlich der Michi mit dabei. Hallo Michi.
Hallo zusammen.
Damit es jetzt für den Zuhörer maximal verwirrend wird und es auch eine total spannende Folge wird, nicht nur inhaltlich, haben wir zu einem Michi noch einen zweiten Michi dazu geholt. Und zwar Michi Wohlleben. Hallo Michi, servus.
Hoi Rainer, hoi Michi.
Was macht der Michi? Michi, stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Auf deiner Webseite steht Alpinist, Keynote Speaker. Hol uns mal kurz rein in deine Welt.
Ja, auf der Website steht, glaube ich, auch noch Bergführer.
Bergführer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das waren drei Wörter.
Ja, was ich mache, ich tue seit ewiger Zeit Bergsteigen, Klettern. Das ist immer mein größtes Hobby gewesen und eigentlich immer noch. Und zusätzlich bin ich dann irgendwann Profi-Athlet geworden, sozusagen von Sponsoren finanziert. Habe Bergführerausbildung gemacht und heute bin ich Familienvater, Bergführer und immer noch Profikletterer.
Sehr gut. Du bist ja eigentlich ein Augsburger Kind. Wie kommt man als Augsburger Kind jetzt so zu den Bergen, zu der hohen Bergwelt?
Also ich bin kein richtiges Augsburger Kind, sondern in Augsburg geboren, aber in Künzelsau, das ist so 100 Kilometer westlich von der Fränkischen Schweiz, aufgewachsen. Und ja, ich bin so ganz typisch, meine Eltern waren ein bisschen Wandern, Hochtouren, früher mit uns viel unterwegs in Südtirol und mit ihnen eigentlich in die Berge gekommen, aber Wandern fand ich langweilig und habe immer halt so in den Bergen dann die Kletterer gesehen. Das hat mich fasziniert und dann habe ich die so lang genervt, bis ich in so eine Alpenvereinsjugendgruppe gehen durfte.
Und aus der Alpenvereinsjugendgruppe bist dann relativ schnell irgendwie ziemlich ambitioniert geworden, oder? Also wir haben Bergführerausbildung zusammen gemacht, da warst du gerade 18. Und ja, dass man da reinkommt, muss man ja schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Wie ging das, dass du so schnell so ambitioniert dann wurdest?
Ja, also mich hat das Klettern halt wirklich als Kind so, da war einfach alles, oder? Mich hat die Schule nicht interessiert, mich hat nichts mehr interessiert, außer klettern zu gehen, oder? Und durch irgendwelche Zufälle habe ich immer wieder Leute getroffen, die schon ganz gut geklettert haben oder sowas. Und dann zieht man als Kind natürlich mit und das hat mich immer fasziniert und bin dann halt einfach so Stück für Stück besser geworden und ja, bin dann in einen Expeditionskader mit 16 gekommen und das war schon so quasi ein kleiner Schritt in so eine Profi-Richtung, weil man halt da dann Kontakt zu Sponsoren hatte von diesem Kader, man hatte einen Trainer und vor allem auch natürlich viel bessere Kletterpartner als die, was ich bis dato hatte sozusagen, die auch älter waren, die damals alpinistisch besser waren wie ich und das hat mich auch wieder mitgezogen sozusagen, oder? Und ja, dann kommt halt eins zum anderen irgendwann.
Ja, spannend ist es ja schon, weil eben auch Expeditionskader kommt man ja auch nicht rein, wenn man gar nicht klettern kann sozusagen. Also ich weiß nicht, wie stark bist du da geklettert zu der Zeit schon mit 16?
Ja, ich habe damals schon 8er Plus geklettert auf jeden Fall und habe einige bisschen schwierigere Hochtouren gemacht und so Zeug und wie schon gesagt, dass sicher ein Fritz Miller da viel erfahrener war und stärker zum Beispiel. Aber man hat, glaube ich, von der Trainerseite damals einfach das Potenzial in einem Jungen gesehen. Und das habe ich ausgenutzt sozusagen.
Ja. Darf ich da kurz verständnismäßig reingrätschen? Expeditionskader. Was bedeutet das letzten Endes? Vielleicht weiß es nicht jeder Zuhörer.
Ja, der Expert-Kader gibt's noch heute. Damals war ich von 2017 bis 19 in dem Programm, das ist ein Programm vom Alpenverein, wo man eigentlich versucht, junge Alpinisten zu fördern, also den Alpinismus in Deutschland zu fördern letztendlich. Und da gibt's eine Einladung zu einem Sichtungscamp. Da kommen dann alle, die Lust haben, dahin. Und dann werden die die besten oder ins Team eigentlich passendsten ausquält. Und dann durchläuft man ein 2,5-3-jähriges Ausbildungs-Trainingsprogramm, wie man das nennen will, wo man auf allen Ebenen vom Alpinismus eigentlich ja zusammen unterwegs ist, sich weiterentwickeln kann mit einer Abschlussexpedition. Und dann ist das Programm auch vorbei, oder? Dann,
Dann also
fällt man aus dem Kader raus.
Das ist nichts, wo man mal schnell für 3, 4 Wochen, 5 Monate ist, sondern das ist dezidiert ein 2,5-jähriges Programm.
Oder 3, ich weiß es
oder
leider
drei, nicht. Oder 3, ja, aber also ein so wirklich zeitlich begrenztes Programm mit Ausbildung, mit Inhalten und so weiter.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht auch ein bisschen variiert sozusagen von Kader zu Kader, aber ich denke auch so 2,5, 3 Jahre ist das. Aber letztendlich auch so eine Schmiede, oder, für viele Bergführer. Also ich glaube, ganz viele Expert-Kader-Mitglieder, sowohl bei den Männern als auch mittlerweile gibt es, oder schon einige Zeit gibt es auch einen Frauen-Expert-Kader, landen dann irgendwann in der Bergführerausbildung. Und genau. So eben auch du, oder? Das war dann im Prinzip gleich der Anschluss, beziehungsweise zum Teil auch noch parallel, oder? Zur Expert-Kader-Zeit, die Bergführer-Ausbildungszeit.
Ja, genau. Also da, ich denke mal, wahrscheinlich fast 50% von den Kaderleuten gehen dann in die Bergführer-Ausbildung oder sind schon oder sowas. Und ja, also da ist definitiv für viele dann halt der nächste Schritt.
Ja, ja, und letztendlich ist das ja auch eine Möglichkeit, ja, das Hobby zum Beruf zu machen, oder? Wahrscheinlich gibt es diese beiden Möglichkeiten, Profi-Alpinist oder Bergführer, und du hast gleich beide ausgewählt.
Ich meine, ich hatte das halt einfach recht schön, weil ich war gerade noch in der Schule, oder? Und wenn man so jung ist, dann braucht man ja kein Geld. Und ich hatte damals schon den ersten Sponsorenvertrag, wo ich ein bisschen Geld verdient habe. Und dann war ich halt so Pirat und habe gedacht, Bergführer, Aspirant ist noch zusätzlich zu haben, auch ganz praktisch. Dann ist man ja ganz so abhängig von Sponsoren oder sowas. Und dann habe ich das halt gemacht, genau. Also, und immer parallel, eigentlich am Anfang immer parallel führen. Und auch noch heute eigentlich. Also ich habe nie das Führen aufgehört. Es ist lustig, umso länger ich führe, umso mehr führe ich eigentlich, obwohl ich gar nicht unbedingt mehr führen will, aber die Gäste sind so gut, die ich habe, dass ich fast gehen will oder muss. Genau, also aber ich habe immer geführt, und da ist auch ein mega cooler Ausgleich eigentlich zu meinen Projekten als Profi in Anführungszeichen, weil die Leute sind so entspannt und gemütlich.
War das gut, dass du es so früh oder in so jungen Jahren gemacht hast? Oder war es auch vielleicht dann ein bisschen stolpriger Weg, weil es noch in so jungen Jahren passiert ist, wie der Michi gerade gesagt hat, dass der Michi es erst mit 18 oder schon mit 18 gemacht hat, so diesen Wechsel in Richtung Bergführer?
Das ist ganz spannend. Ich denke da oft drüber nach, weil ich habe ja viele bekannte Kollegen, die jung sind und Bergführer werden wollen, oder? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich eigentlich für den Bergführerberuf damals zu jung war, was die Verantwortung, was die Einschätzung angeht, weil ich glaube, dass ich technisch gut geführt habe, und es ist ja auch nie was passiert, aber mir war, glaube ich, nicht unbedingt bewusst, was das für eine Verantwortung ist, also irgendwelche Familienväter dabei zu haben oder sowas, sondern ich habe genauso aufgepasst wie der Michi, aber das Verantwortungsbewusstsein ist einfach, glaube ich, als jüngerer Mensch ein anderes.
Ich erinnere mich auch, dass du so nach der Ausbildung, waren wir ja ein paar Mal noch zusammen unterwegs, dass da auch ein paar Mal gesagt hast, dass dir gar nicht so viel Spaß macht, das Führen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile gewandelt, oder?
Ich erinnere mich nicht mehr, was mir nicht Spaß macht, kann gut sein. Ich meine, welche Arbeit macht immer Spaß? Definitiv kann ich halt heute einfach mir meine Gäste ziemlich aussuchen, und ich tue allermeistens mit denen Sachen machen, wo ich Lust habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe nur zwei, drei Gäste, die fast einmal die Woche kommen wollen, und die kann ich wie ausbilden eigentlich. Mit denen sage ich, wir gehen morgen Eisklettern, weil du hast ja dies und das Ziel und das macht Sinn, oder wir gehen Anfang Saison früh an Fels in die Sonne zum Klettern, das ist absoluter Bergführer. Wir sagen in der Schweiz Schocki-Job, oder? Aber das macht, das kann man sich ja vorstellen, das macht einfach mega viel Spaß. Jetzt, ich habe ja auch im Wallis viel Matterhorn und irgendwas geführt. Da wird dann das Führen schon zu einem wirklich krassen Job eigentlich. Und da habe ich auch Respekt, wer das macht. Ich führe auch immer noch Hochtouren, aber einfach nicht so viel.
Ja, voll. Ja, ich finde aber letztendlich auch spannend, oder? Ich glaube, es ist einfach so unterschiedlich, Profi-Alpinist und Bergführer. Und ich meine in Erinnerung zu haben, dass du halt irgendwie so als Junger auch total heiß auf alle möglichen Projekte warst und irgendwie große Ziele hattest und das vielleicht einem als Junger auch manchmal nicht so leicht fällt, dann halt irgendwie kleinere Brötchen zu backen mit Gästen und da halt irgendwie das Schöne rauszuziehen. Genau.
Und was ich auch sagen muss, meine Entscheidung, Bergführer zu werden, war auch nicht so aus voller Überzeugung, ehrlich gesagt, sondern die ganzen Kollegen aus dem Expert-Kader haben das gemacht, also habe ich auch mitgemacht, oder? Ja. Und war mir klar, so taktisch sicher nicht schlecht, Bergführer zu sein, also macht man halt mal, oder? Ich bin mega dankbar, habe ich es gemacht, aber eben deswegen sage ich so rückblickend 15 Jahre später, war es vielleicht einfach ein bisschen zu früh, ja.
Irgendwann muss man ja dann mal sagen, okay, jetzt bist du in diesem Profi-Kletter, Profi-Alpinismus-Leben angekommen. Wie ist das vonstatten gegangen? Oder passiert das einfach so Hand in Hand, dass plötzlich versieht man sich, dass man, zack, einen guten Partner an der Hand hat und los geht's?
Oh, das war eigentlich nie richtig geplant oder so, sondern da ist immer Schritt für Schritt, Zufall durch Zufall gegangen. Ich hatte nach dem Expert-Kader ein gutes Angebot von Salewa damals, bin zu denen gegangen, die haben voll in den Markt gedrückt. Es waren auch so ein bisschen die goldenen Zeiten der Outdoor-Branche, die alle vielleicht noch kennen. Und dann hatte ich da andere Möglichkeiten und andere Leute kennengelernt und ich hatte immer meine Ziele, meine Projekte und die Ideen und die ging's und die Sponsoren mussten halt mit sozusagen, oder? Und noch heute ist es so eigentlich. Deswegen, da kann man gar nicht so beschreiben. Auch jetzt zum Beispiel das mit der EOFT, da ist für eine Karriere toll oder so, aber da ist nur durch Zufall entstanden irgendwie und, ja, genau, also.
Aber das ist ein ganz guter Punkt, dieses Projektplanen. Hat man da letzten Endes auch seine vermeintliche Bucketlist oder einen Traum von dem Berg, der Nordwand, dieser Überschreitung oder sitzt man dann stammtischmäßig zusammen, drei Bergnamen werden zusammengewürfelt, die mache ich und der Sponsor hätte gerne noch oder ist man schon an seiner Idee dran, seiner Vision? Und will die umsetzen und möglichst passende Menschen dazu zu picken.
Also ich kann nur sagen, wie es halt bei mir ist.
Ja, ja.
Manchmal habe ich keine Ideen. Also ich habe immer so ganz große Ziele weit am Horizont sozusagen, aber die werde ich wahrscheinlich nie erreichen, oder glaube ich. Aber manchmal habe ich nichts so richtig Konkretes. Zum Beispiel den Sommer jetzt werde ich kein Riesenprojekt machen sozusagen. Und dann floppt wieder was auf sozusagen, wo mich interessiert und dann mache ich das. Und natürlich ist in dem Moment, wo du Profi bist, holst du dann halt die Sponsoren ins Boot und stellst ihnen das vor und sagst, hey, wir wollen da dies und dies klettern oder seid ihr da dabei? Und da ist eigentlich für mich der Profi-Job, den man als Athlet machen muss, dass du mit den Firmen einfach abcheckst, ist da interessant für euch, wollt ihr da einen Film draus machen, wollt ihr dies machen, das machen, oder? Aber es ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Es sind meine Projekte, ich stell die vor und man schaut, was man draus macht.
Ja, irgendwie, ich habe gleich mehrere Fragen so, die mir kommen, wenn wir uns so ratschen hören, sozusagen. Aber das, was ich spannend finde, ist, wie kompromisslos muss man sein, wenn man Profi-Alpinist ist? Also ich meine, ich erinnere mich da an die Zeit, das war, glaube ich, eine wilde Zeit für dich, oder so mit 18. Ja, ging es dann auch um das Thema Schule. Und Ja, genau. Ist das vielleicht auch was, kannst du ruhig gerade vielleicht erklären, was da passiert ist mit der Schule. Aber genau, ist das ein Ding, das ein Profi-Alpinist vielleicht auszeichnet, dass er kompromisslos ist und eben ja irgendwie seinen Weg macht?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, bei der Schule ist es mir eigentlich klar gewesen, dass ich da jetzt nicht mehr weitermachen will, sozusagen, oder? Und unter Umständen das Abi gar nicht geschafft hätte, oder? Weil ich gar nicht da, also ich war das Jahr vorher fast nie in der Schule, oder? Und dann habe ich so eine Attestpflicht bekommen von der Schulleitung und dann war klar, okay, jetzt muss ich wirklich wieder hin, oder? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nicht mehr. Es war aber ein bisschen taktisch, weil ich hatte die Fachhochschulreife quasi im Sack, also wusste ich, ich kann auf einer Fachhochschule studieren. Aber logisch, meine Eltern haben gedacht, der spinnt ja komplett und viele andere Menschen wahrscheinlich auch, aber das ist schon ein bisschen kompromisslos. Ob man als Profi-Alpinist kompromisslos sein muss, ich denke, man hat gewisse, wie soll man sagen, Charaktereigenschaften, die eine Kompromisslosigkeit und Ähnliches haben, um dorthin zu kommen eigentlich. Die habe ich heute nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher, ganz sicher. Ich meine, ich habe Familie und bin eigentlich ein ganz normaler Typ, oder? Und da, aber früher war ich, würde ich schon sagen, halt so ein total typisch Sturm- und Drangzeit 20-Jähriger, der nur Klettern im Kopf hat. Also absolut kompromisslos.
Ja, kompromisslos hört sich vielleicht auch so negativ an, aber zielstrebig.
Kannst du vielleicht zielorientiert nennen, absolut, oder? Ich meine, ja, ist ja voll. Egal. Also, ja. Aber das ist ja auch, das braucht's, oder? Und ich beobachte heute viel junge Alpinisten und ich sehe genau, wer da kompromisslos ist, ja, und wer es auch zu was bringen wird, weil es sind die Leute, die es durchziehen, oder? Und logisch habe auch ich Menschen vor den Kopf gestoßen und irgendwas, oder? Aber du kommst sonst nirgendwo hin, weil sonst bist du halt Standard und dann bist du auch nicht so ehrgeizig und dann kriegst du auch nicht schwierige Sachen hin. Da muss man ehrlich sein und Verständnis für die jungen Leute haben eigentlich. Also auch wenn es ich war, aber.
Ja, absolut. Ja. Ja, und spannend fand ich jetzt eben auch, dass du gesagt hast, ja, es gehört einfach dazu, dass man sich dann um die Sponsoren kümmert, um die, ja, um das Drumherum, um die Organisation, oder? Wenn du jetzt so dein Leben als Profi-Alpinist anschaust, wie würdest du sagen, wie ist die Aufteilung zwischen Medienprofi und ja, und letztendlich dann auch dem Draußensein und dem Handwerk Profi-Alpinist sozusagen?
Boah, gute Frage. Also aufteilen, da müssen wir meine Frau fragen. Also ich meine,
wahrscheinlich ist es ja sogar noch relativ spannend, wenn du das noch wirklich fast noch auseinander nimmst, oder? Wie viel Zeit musst du mit Training in der Kletterhalle am Fels aufbringen? Wie viel musst du Eigenwerbung für dich auf Social Media bei Partnern etc. machen? Wie viel Projektplanung? Wie viel bist du Ehemann? Wie viel Vater? Dass, wenn du das granular aufdröselst, vielleicht willst du es gar nicht selber hören.
Ja, also ich mache mega viel so zwischendurch, zwischen Tür und Angel, wenn ich ehrlich bin, oder spät abends, aber es ist nicht so viel, wie man meinen würde. Und ich habe da auch durch die Erfahrung mittlerweile ganz gut im Griff sozusagen. Sicher, wenn jetzt so Filmtouren anstehen, dann hast du einige Tage, wo du halt präsent sein musst oder solche Sachen. Und große Filmproduktionen brauchen extrem viel Zeit, sowas wie die EFT oder sowas. Das ist wirklich viel Arbeit, quasi Büroarbeit vorher, nachher und so weiter und so fort im Schnitt. Aber jetzt, wenn keine Riesenprojekte am Laufen sind sozusagen, dann ist da gemütliches Daily Business sozusagen. Also dann komme ich auch zum Führen ein, zwei Tage eben die Woche, das ist kein Problem. Und ich arbeite noch ein bisschen als Physio. Aber ich bin auch jetzt nicht der Uli Steck. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mit dem Uli trainiert habe, dass der morgens um 4 aufgestanden ist, um Büro zu machen und dann zu trainieren, oder? Also da ist auch so, dass ich nicht so erfolgreich bin, aber es auch nicht so stressig habe, ja.
Ich meine, jetzt müssen wir bei dem Stichwort einhaken, ne? Uli Steck. Wie kam das zustande?
Da muss ich selber kurz nachdenken. Ah, ich habe Uli das erste Mal auf einer Messe bei Jules Beau getroffen, meinem so einem Sonnenbrillensponsor, den ich immer noch habe. Und ich war ganz jung, ich weiß jetzt nicht, 19, glaube ich, oder so. Und da haben wir einfach gequatscht. Nein, sogar noch früher in Seeüs mal getroffen, stimmt, da war ich mit dem Zug in Seeüs. Und da haben wir zusammen geslacklined und so, dann auf der Messe wieder getroffen. Und dann durch irgendeinen Zufall sind wir zusammen Eisklettern gegangen. Und aus dem Eisklettern ist dann, genau, dann ist die Zinnentrilogie entstanden und die ist so entstanden, dass ich eigentlich einfach jemanden gesucht habe und alle meine bekannten Kollegen haben gesagt, vergiss es, da geht eh nicht, oder? Sogar an Simon Giertl, oder? Immer noch ein guter Kollege hat damals gesagt, da musst du jemand Schnelleres suchen, oder? Und dann habe ich auch in Urli gefragt, ob er Zeit hätte, oder? Und der ist gerade entweder von der Annapurna oder vom Everest zurückgekommen und hab da so medial damals ein bisschen auf den Deckel gekriegt und war eigentlich voll happy, ist er rausgekommen, oder? Und dann ist der an die Zinnen mit und dann haben wir da die erste Wintertrilogie geklettert und das hat gut funktioniert und aus dem ist eigentlich entstanden die Seilschaft sozusagen, dass wir viel zusammen trainiert haben und zusammen gemacht haben, genau.
War damals schon Ziel die Wintertrilogie mit Speed? Oder ergibt sich das einfach mit Uli generell, dass alles Speed wird?
Also mein Ziel war damals definitiv, das in unter 24 Stunden zu klettern, so schnell wie möglich. Und dass wir dann damals weit unter dem waren zeitlich wie eigentlich geplant oder so, das war schon relativ überraschend und auch am Uli seinem, da passt jetzt wieder kompromisslos, kompromisslosen Stil. Weil ich habe damals mit dem Fritz zum Beispiel Eiger Nordwand schon in 5 Stunden geklettert und viel am laufenden Seil, aber nicht in dem schweren Gelände im Winter. Cassi Nordwand irgendwie in 3 Stunden da mit alle 20 Meter eine Expressschlinge einhängen. Das war schon der Urli, der hat da mir den ersten Block vorgemacht, wie man das macht, oder? Und dann haben wir das die folgenden 12 Stunden weiter so gemacht, genau.
Und dieses 82-Gipfel-Projekt ist es dann daraus auch entstanden, oder? Dann im Anschluss mehr oder weniger.
Genau, das ist dann eigentlich daraus entstanden. Wir haben einfach überlegt, was könnten wir zusammen machen, was wär lustig, oder? Und daraus ist das entstanden.
Und da war eigentlich der Plan, dass ihr alle 82 4000er der Alpen in möglichst schneller Zeit, ich glaube, es gab sogar ein Tagesziel, nee, oder?
Nee, wir haben damals nicht eine Zeit ausgesprochen, weil wir waren ja mit dem Fahrrad, das ist gemacht worden mit Auto, glaube ich, schnell, ich erinnere mich nicht genau, wie schnell, aber da wir Fahrrad hatten, haben wir einfach gesagt, es wäre schön in 80 Tagen oder sowas. Und da ist ein bisschen schief gelaufen einfach, weil ich da mit dem Gleitschirm mich aufgestellt habe und dann ist der Urli alleine weiter. Der hat es dann geschafft in 63 Tagen, glaube ich, also mega schnell.
Kompromisslos.
Genau. Definitiv kompromisslos, ja.
Ja, aber ich finde trotzdem auch irgendwie ein schönes Projekt, wenn man auch sieht, okay, nicht alles, was man plant, geht glatt, oder? Und du hast ja jetzt wirklich eine beeindruckende Liste an Begehungen und so, aber es gibt eben auch Dinge, die plant man und die laufen nicht rund. Wie schlimm ist es, wenn sowas nicht rund läuft? Wie sehr nimmt einen sowas mit?
Ja, also muss man klar sagen, es läuft definitiv nicht alles rund. Also es läuft allerhäufig läuft's eigentlich erstmal schief und dann läuft's rund, oder? Also da ist, glaube ich, so, weil wir suchen uns ja auch keine Sachen aus, die einfach sind. Und deswegen muss man manchmal 2-3 Mal kommen. Früher hat mich das schon echt ein bisschen gestresst oder auch aus der Bahn geworfen. Heute habe ich die Erfahrung und weiß es halt, dass es passiert. Und ich sag immer so, ich bin auch ab und zu mal verletzt oder so, dann dauert's halt länger, aber da ist eigentlich auch ein bisschen geschenkte Zeit sozusagen, weil wenn du verletzt bist, dann kommst du auch ein bisschen zur Ruhe und dann hast du Zeit und niemand ist gern verletzt, aber ich habe auch andere Sachen zu tun mittlerweile mit Familie und Studium und so weiter und so fort, dass ich eh weiß, dass danach wieder gut wird und da ist halt dann einfach, eben ich habe einen Finger gebrochen, da waren 3 klettertechnisch blöde Monate, aber ich habe auch andere coole Sachen gemacht, von dem her ist jetzt nicht so schlimm eigentlich, ja.
Wenn man deine Projekte so anschaut, habe ich so den Eindruck gehabt, hey, früher ganz am Anfang war irgendwie schweres Klettern, schweres Mixed-Klettern und so, der Hauptfokus. Dann ging es vielleicht eher so, ja, zum Höhenbergsteigen, oder? Und Speedbergsteigen kam dann vielleicht danach, oder? Und jetzt bist du irgendwie wieder beim schwereren Klettern gelandet. Ist das nur mein Eindruck oder ist es wirklich so, dass ja deine Profikarriere wie so Phasen durchläuft und dass es vielleicht auch cool ist, weil es eine Abwechslung gibt?
Also sicher so, der Anfang war sicher so wie beschrieben, das war auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ich rausfinden musste, was ich machen oder wo ich am besten hinpasse sozusagen, oder? Also, und damals war eben dieses Speedbergsteigen mit dem Urli Steck ist halt so aufgekommen, das war die Zeit einfach, oder? Da, und das war wahnsinnig spannend, wie sich da der Alpinismus eigentlich entwickelt hat, oder? Wir haben innerhalb von 3 Jahren Eiger Nordmann von 2 auf 10 Stunden auf 5 Stunden. Da ist schon mega cool gewesen. Und, aber das Speedbergsteigen ist für mich, muss ich ehrlich sagen, ein Stück weit erledigt eigentlich oder abgelutscht. Wir haben aber extrem viel draus gelernt, glaube ich. Und der Alpinismus ist heute schneller. Aber es geht nicht um die letzte Minute sozusagen, sondern wo ich heute bin, ist eigentlich das, dass ich versuche, so schwierig wie möglich Berg zu steigen, oder? Aber klassischer Alpinismus, das ist, wie wir jetzt am Monte Agna gewesen sind, oder? Ich meine, da interessiert es kein Mensch, ob wir jetzt einen Marathon schnell laufen können oder ob wir 9a klettern können, sondern das ist einfach beinhart, schlecht abgesichert und mega gefährlich, oder? Und das finde ich die spannendste Disziplin vom Bergsteigen. Und dort bin ich. Und da aber der Alpinismus halt im Sommer heutzutage so schwierig ist, wegen Klimaerwärmung und dies und das, und tatsächlich ist in den Alpen echt viel gemacht worden, im Sommer, gehe ich im Sommer schwer klettern. Und so ist eigentlich sind meine Disziplinen aufgeteilt im Sommer. Schwerklettern, Meersellängen, Alpintouren und so weiter und so fort. Und im Winter Winterbergsteigen. Und das Winterbergsteigen kann man nennen, wie man will, ob es das Winterbergsteigen ist oder nicht, sondern es ist einfach extrem harter Alpinismus letztendlich.
Tut man dir Unrecht, wenn man sagt, du bist eher der Typ Winter?
Mich tangiert's nicht, ob du das so sagst.
Nee, ich meine jetzt von deinen Klettertouren und von deinen ganzen namhaften Kletterprojekten.
Nee, da ist halt wirklich dem geschuldet, dass im Winter haben die Alpen noch viel mehr Potenzial. Glaube ich. Vielleicht kommt jemand und findet im Sommer das Potenzial, aber im Sommer findest du aus meiner Sicht halt eben so Aneinanderreihungen und Speed-Sachen, aber im Winter jetzt da Monte Agna, oder? Ich meine, da ist da Lukas und da Simon und ich am Ende, wir haben alle gesagt, das war sicher mit Abstand eins der schwierigsten, wenn nicht das schwierigste Projekt, was wir in den Alpen geklettert haben, oder? Was Gefahr und Schwierigkeit angeht, oder? Und jetzt musst du dir vorstellen, da ist 1980 von so Tschechen in 5 Tagen geklettert worden. Dann sieht man, wie viel Potenzial da ist. Seitdem war da nie jemand mehr im Winter, oder? Und das kannst du auf jede andere Wand übertragen und du wirst es gleich erleben und den gleichen Alpinismus machen. Winter, ich mag den Winter definitiv und ich mag es nicht im Sommer, wenn es so mega heiß ist, aber den Frühling finde ich auch schön.
Ja, das ist aber auch ganz kurz wahrscheinlich so dann so ein bisschen zu erklären, warum deine Projekte ja fast regionalen Charakter haben, oder? Du bist wahnsinnig viel in den Alpen unterwegs und gar nicht so viel, ja, überspitzen wir mal, außerhalb Europas, weil sonst schreit jeder immer nach den großen Bergen und irgendwann steht immer Himalaya. Bei dir ist es relativ regional.
Es ist sehr regional eigentlich, also ich war schon ewig nicht mehr mit dem Flugzeug weg. Und da ist zum einen ein bisschen Überzeugung aufgrund von Klimaerwärmung und so weiter und so fort, aber zum anderen auch, weil ich die Ideen habe, hier regional, oder? Und dann stellt sich die Frage, warum nach Patagonien setzen für 2 Monate und dann hat es 3 schöne Wettertage. Dann kann ich hier zu Hause bei der Familie sein, ein bisschen führen. Ich bin mega viel draußen, auch mit Kollegen, einfach nur so, ich nenne da immer Umhüsle, also im Alpstein irgendwo die Hörner abschlagen sozusagen. Und da ist voll lustig und da passt für mich voll. Und logisch, im Sommer wäre es schon interessant, wegzufliegen, oder? Da ins Himalaya zu gehen oder sowas, da wären schon Projekte. Und in dem Moment, wo ich keins regional mehr habe, aber wir haben jetzt wieder ein, zwei Projekte, werde ich auch wieder wegfliegen. Also da ist klar. Aber jetzt passt es gerade so.
Ja, ich würde noch mal gerne mit dir zurück zum Monte Agna. Ich glaube, dieses Jahr hat es sensationelle Verhältnisse gehabt, oder? In den Dolomiten, so was Eis- und Winterbergsteigen angeht. Zumindest mal für eine Zeit. Und ich finde es immer spannend, ja genau, wie ihr Profi-Alpinisten dann zusammenkommt, weil das ist ja wirklich auch nicht leicht, genau den Tag abzupassen, wo es dann passt. Wie ist es denn in dem Fall gelaufen? Hat der Simon angerufen und gesagt, hey, Michi, musst vorbeikommen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich mega lustig gelaufen. Der Lukas und ich, wir haben eben eigentlich für den Winter ein anderes Projekt gehabt, wo wir jetzt, weil so komisches Wetter ist, nie hingekommen sind. Und hatten Zeit, so ab Mitte Dezember eigentlich, und wussten etwas tun. Und dann haben wir halt auch in die Dolomiten geguckt, wie jeder. Und dann ist ja da die Monte Agna Erstbegehung von dem Ultima Perla gemacht worden, oder? Und ich fand da wie jeder, der die Linie anschaut, eigentlich wahnsinnig faszinierend, oder? Habe aber dann ein bisschen recherchiert und bin halt drauf gekommen, dass die das nicht von unten geklettert haben. Und dann habe ich weiter recherchiert und bin drauf gekommen, dass eigentlich eine Messnerroute von 1964 oder 67 oder sowas direkt an die Eislinie hingeht. Aber von der Messnerroute gibt es kein Topo, oder? Also was passiert, dann fragt man halt die Bekannten, wer so ein Topo könnte haben, der David Bruder, der Martin Feistl, wer auch immer, oder? Und über den Martin habe ich dann gehört, dass der Simon auch dran ist. An dem, was heißt da dran, also Interesse hätte, das Projekt zu klettern. Und da habe ich den Simon angerufen, wir haben der Zinnentraverse vor ein paar Jahren zusammen gemacht, das hat mega funktioniert. Und dann hat sich aber ausgestellt, dass der Simon zwei andere Kollegen hat, um das zu machen und schon länger dran am Planen ist. Dann hat Lukas und ich gesagt, nein, dann geh du ruhig oder wir machen halt was anderes. Und dann hat aber der Simon drei Tage später angerufen, ja, seine Kollegen haben es irgendwie nicht gebacken gekriegt und weißt du, ich nicht, ob wir noch Lust hätten, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, logisch, klar, wir sind auf jeden Fall dabei. Und da so ist es entstanden, dass wir dann gegangen sind.
Ja, spannend. Also auch viel Netzwerken.
Ja, voll. Und da ist eigentlich, finde ich, ein perfektes Beispiel, wie auch ich finde, wie der Alpinismus sein sollte. Dass man halt irgendwie freundschaftlich miteinander umgeht. Und wenn sie schon länger planen, ich meine, dann müssen wir da keinen Wettstreit anfangen, oder? Dann sollen die probieren. Und es gibt so viele Berge auf der Welt und Routen, die man klettern kann, dass es kein Grund für Konkurrenz oder irgendwelches Zeug gibt. Was ich das Gefühl habe, was ich auch damals in der Zeit mit dem Urli mitgekriegt habe, dass da so viel, wie soll man sagen, Neid oder Unmut gegenüber da ist. Aber da am Agna eben das perfekte Beispiel ist, wie man es auch machen kann, oder? Und dann ist es einfach befruchtend für alle. Und dann ist es geil, ja.
Aber wie du schon sagst, die Realität ist nicht ganz so freundlich und nett zueinander, oder?
Ja, das kann ich so nicht sagen. Also ich mit dem Simon versuche so zu machen.
Innerhalb im Team ja, aber sonst hat man oftmals das Gefühl, keiner gönnt dem anderen nur irgendwas. Wenn man nicht meint, ich könnte es schneller, höher, besser.
Ich weiß es nicht so. Ich glaube, dass sich's ein bisschen verändert hat, zum Glück. Also zum Schönen, oder? Ich meine, wir haben, glaube ich, alle mitgekriegt, wie viele Leute da in den letzten Jahren ums Leben gekommen sind. Und ich denke mir, egal wer es ist, ich meine, man muss ja nicht mit allen der beste Freund sein, oder? Aber am Ende machen alle da draußen die Namen so verrückte und querliche Sachen, dass du einfach froh sein kannst, kommen sie nach Hause, oder? Wenn wir ehrlich sind.
100%.
Und deswegen glaube ich, dass sich ein bisschen geändert hat.
Ich finde nur, genau diesen Geschmack hat zum Beispiel diese Netflix-Doku Duell am Abgrund so ein bisschen hinterlassen, oder? Also wo man einfach sagt, da hat man Herrn Steck in ein wahnsinnig schlechtes Licht gerückt. Oder sehe ich das nur als Laie dann falsch?
Also ich habe es nicht geguckt, weil ich kein Netflix habe, kein Fernseher, oder? Aber ich habe das auch so gehört und ich kann es mir mega gut vorstellen. Den Trailer habe ich auch angeguckt. Definitiv, aber da aus meiner Sicht ist es absolut unter aller Kanone, ehrlich gesagt. Also, dass man sowas macht. Es ist auch aus meiner Sicht, der Uli war ein Freund von mir, oder, einen Film zu machen über jemanden, also mit zwei Protagonisten, der eine ist tot und der andere lebt. Ich meine, also ja, kann man auf jeden Fall hinterfragen. Ist für mich nicht in Ordnung, einfach, muss man ehrlich sagen, ja.
Ja, ja, um Gottes Willen, also das ist, ich wollte das jetzt nicht schönreden, nur eben, weil es eben gerade vor kurzem, sage ich jetzt mal, war, um dann eben zu sehen, dass, das vermittelt zumindest wieder dem Bild von Wettkampf und keiner gönnt dem anderen irgendetwas, wo man sagt, hat das auch Einzug in die Bergwelt gehalten. Finde ich, hat auch so ein bisschen mit diesem ganzen Speed-Thematik schon. Zuerst denkt man sich, okay, am Berg bist du der Individualsportler, du machst dein Ding, klar willst du coole Routen, vielleicht willst du irgendwo der Erste sein, der Beste sein. Und plötzlich machst du einen Wettkampf auf, wo vielleicht keiner sein sollte. Aber wer bin ich, das zu entscheiden?
Ich denke, da ist schon ein richtiges Thema, das wahrscheinlich das Thema Speed, Geschwindigkeit und Zeit auf jeden Fall diese Probleme mit sich bringt. Es wird halt zum Wettkampf, oder? In dem Moment, wo wir irgendeine Erstbegehung, irgendeine schwere Wand klettern und es gibt aber noch 30 andere so schwere, ist das ein Erlebnis von uns, ein Abenteuer, und aber du tust dich ja gar nicht messen, sozusagen, und damit gibt's auch keinen Ärger, oder? Und vielleicht ist da auch so ein bisschen ein Thema, warum ich quasi aus dem Speed raus bin oder in den ganz klassischen Alpinismus rein, weil dort hast du eigentlich die Probleme nicht, weil du immer was Neues machst, oder? Und dann hast du vielleicht die Probleme wie mit dem Simon, aber die kriegt man ja zwischenmenschlich hin.
Ja.
Also nicht Probleme, aber das könnte ja ganz schnell ein Problem werden, dass ich nicht frage oder ich höre von Martin, der will das auch, und ich organisiere mir zwei Kollegen und wir gehen einfach, oder? Und dann sage ich, hallo, juhu, wir waren schon da.
Ja,
da,
genau.
Aber ich meine, so läuft's halt nicht, wenn wir ehrlich sind. Also da ist halt einfach nicht cool, ja.
Jetzt waren wir schon bei den Filmen. Wird's zu dem Monte Agna-Ding auch einen Film geben?
Nee, da wird's kein Film da.
Das ist gar nicht möglich, nehme ich an, oder? Weil das ist was spontan passiert und was man nicht nachstellen kann im Prinzip.
Ja, genau, also da ist ja mega spontan gsi, da war auch, wir haben da überhaupt nicht mit den Handys halt so gefilmt, wie man das macht, aber nee, da gibt's gar nichts, da gibt's eine gute Erinnerung und da kann man auch nicht nachstellen, weil wer weiß, ob die Linie wieder wächst, also, und da ist auch schön, da ist auch glaub, das die Essenz vom Alpinismus, dass man nicht alles filmen muss, dass man die Sachen, wo es geht, irgendwie mit nach Hause bringt, auch zu zeigen, aber die ist zwischendurch ganz viel passiert, wo du nicht immer die Kamera dabei haben musst.
Aber jetzt laufen gerade eigentlich zwei Filme von dir, oder? Der eine bei der EOFT, der ja jetzt seit dem Herbst eigentlich durch die Kinos tourt, vom Salbicin mit den drei Graten, und dann eben parallel noch der Bodhicitta, oder, von der Dreifaltigkeit am Alpstein, also deinem Hausberg. Eigentlich cool, oder? Weil ein Sommer- und ein Winterprojekt von dir, das gleichzeitig läuft.
Ja, da ist mega cool. Es ist aber auch nur ein Zufall irgendwie sozusagen auch geschuldet, weil wir für die Dreifaltigkeit so lang gebraucht haben und dann auch für die Produktion und gar nicht klar, ob es wirklich einen Film gibt und so weiter und so fort. Und der Salbit-Film läuft jetzt halt aus. Aber es trifft schon das, was ich auch mache. Winteralpinismus und halt schwer klettern, genau.
Magst du uns mal kurz auf dein EOFT-Projekt mitnehmen?
Ja, da ist eigentlich ja relativ simpel erklärt. Der Lukas und ich waren in einem Herbst beim Sportklettern. Und wie vorhin schon erzählt, der Winter ist so ein bisschen unsere Zeit. Wir haben mit Lukas schon zwei andere größere Sachen gemacht. Und dann haben wir überlegt, was wir machen könnten, sozusagen im Winter, beim Kaffee trinken nach dem Sportklettern. Und ich hatte schon länger im Kopf, dass halt mal diese Salbit-Trilogie, die gibt's im Sommer schon lang, oder? Das wird schon, das ist wie ein Extremklassiker sozusagen. Aber im Winter ist noch nie gemacht worden. Wie die Zinnen-Trilogie eigentlich, oder? Und dann habe ich ihn Lukas gefragt, weil der hat die Trilogie schon geklettert.
Oh, im Sommer.
Genau, im Sommer. was er davon halten würde. Und er hat, da ist er sofort drauf eingestiegen und hatte das auch schon so ein bisschen im Hinterkopf. Und so ist das eigentlich gestartet. Und dann haben wir es im ersten Winter probiert, aber es hat nicht funktioniert. Also eben apropos funktionieren, nicht funktionieren, schlechte Taktik. Der Cora ist noch gestorben, dann war ich nicht gut drauf. Und dann haben wir es im Winter drauf quasi gemacht. Und dadurch, dass es so lange gedauert hat, hat natürlich dann auch Adidas mitgekriegt, dass das ein Projekt ist, oder? Und da ist dann relativ schnell zur Sprache gekommen, dass das doch vielleicht ein EFT-Projekt sein könnte. Und dann hat man das halt eigentlich von Anfang an mit begleitet sozusagen ein bisschen und gemeinschaftlich sozusagen dann umgesetzt.
Wie viel ändert das bei so einem Projekt, eben wenn es dann so groß aufgezogen ist? Macht es den gleichen Spaß oder macht es vielleicht sogar noch mehr Spaß?
Also das Klettern, Bergsteigen selber ist genau das Gleiche und da liegt auch dran, weil wir ein extrem kleines Team hatten, also nur ein Kameramann dabei, der mit einer Drohne von unten geflogen hat und den Rest haben wir selber dokumentiert, deswegen hat da uns überhaupt nicht gestört. Ich meine, zum Beispiel im Wetterstein waren 3-4 Filmteams am Grat, oder? Das hat auch nicht gestört, weil die alle cool waren und mega kooperativ, aber am Salbit waren wir da eigentlich gefühlt alleine, oder? Aber die ganze Organisation und so weiter und so fort vorher, die ist schon relativ aufwendig. Also da gibt's schon das ein oder andere oder eigentlich die vielen Meetings vorher, wo man irgendwelche Sachen besprechen muss. Genau, aber die braucht's halt einfach. Und auch danach dann im Schnitt, oder? Und wir haben ein bisschen was nachdokumentiert, nachgefilmt, oder bis das dann alles eingetütet ist, vergeht schon ganz schön viel Zeit, ja.
Ja, das glaube ich ja, aber schön, oder? Wenn ja das eigentliche, der eigentliche Alpinismus, das eigentliche Tun ja im Prinzip weitestgehend ungestört ist. Das ist ja eh auch cool, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet.
Doch, das war komplett frei wie immer. Es lag auch daran, dass wir eigentlich ein größeres Filmteam gehabt hätten. Aber diese Filmteams werden ja dann geblockt auf irgendwelche Daten, oder? Und wenn wir ehrlich sind, wenn du was Schwieriges klettern willst, dann kannst du nicht 3 Monate vorher sagen, da geht's und da geht's. Und selbst wenn du 3 Wochen im Winter blockierst, geht's immer noch nicht. Und deswegen haben wir dann, als die Daten, die fixen, abgelaufen sind, gesagt, wir machen es klein, quick and dirty und dokumentarisch und dann schauen wir, was rauskommt und gucken halt, da ist ja risikoreich, dass es überhaupt funktioniert, dass man einen Film draus machen kann, aber ich meine, uns geht's ums Bergsteigen und nicht um den Film, oder? Ich meine, 5 Leute am Berg, aber schlechtes Wetter gibt gute Filmmaterial, aber kannst du auch keinen Film machen.
Ist da dann auch der Unterschied für dich, wie man ja das Wort Erfolg definiert mit, hey, ich laufe im Kino, oder nee, Erfolg war ein ganz anderer Gipfel, weil da war ich allein, da war es schwierig, da war ich mit dem Kumpel etc. Also was ist alpinistischer Erfolg?
Also für mich ist alpinistischer Erfolg, messe ich an dem Grad von Abenteuer, das ich erleben darf sozusagen, oder? Also da mit der EFT, da ist schön, da ich bin auch mega dankbar den Sponsoren und der EFT, wie die das alle umsetzen und so weiter und so fort, aber es bringt mir wenig für mein Inneres sozusagen, oder? Also
das ist der Arbeitsteil.
Ja, genau, das ist meine Arbeit, so kann man sagen, und das gehört dazu, sonst kann ich gar nicht existieren. Aber das Bergsteigen ist das wie am Monte Agna, da kommt nichts dabei raus. Aber da ist halt einfach, da werde ich nie mehr vergessen. Also da ist unmöglich, da ist so verrückt. Da ist das, was ich als Erfolg sage. Und das dann halt auch davon nach Hause kommen, ehrlich gesagt. Ja.
Gutes Stichwort, also auch wahrscheinlich schlimmes Stichwort, weil du hast es jetzt schon immer gesagt, es muss schon viel Abenteuer, viel Gefahr sein. Aber wir sprechen halt bei Bergen auch leider Gottes immer wieder von Toten. Ist es nicht so, dass wahrscheinlich, wenn man nicht irgendwann bei dieser Gefahr oder bei der Schwierigkeit auf die Bremse tritt, dass am Schluss gewinnt der Berg?
Ja, also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wahrscheinlich schon. Man braucht halt viel Glück, dass man so eine Karriere überlebt, glaube ich. Also ich meine, ich versuche da schon, man weiß nicht, ihr verfolgt es vielleicht ein bisschen, es gibt Alpinisten, die sind wahnsinnig viel draußen, oder? Sind wahnsinnig viel am Drücken, am Sachen machen, wo ich mir mal denke, also da ist, du bist wahnsinnig exponiert, wenn du so viel Zeit in so schwerem Gelände unterwegs bist. Und ich versuche ein bisschen weniger zu machen und dadurch einfach die Statistik ein bisschen zu reduzieren. Aber ich meine, es kann ja auch, wenn du sagst, bei einem Mal von 100 Mal passiert's, aber wenn das halt beim 5. Mal ist, dann erlebst du die anderen 95 Mal auch nicht, oder? Da ist halt ein bisschen blöd, ja. Aber so versuche ich es zu machen und ja, da ist halt ein schwieriges Thema, das ist ja auch egoistisch, oder? Mit Familie und Frau zu Hause, definitiv. Wobei ich auch sage, da ist auch irgendwo ein Stück weit, so ein, zweimal im Jahr, sowas wie am Monte Agno oder sowas wie am Salbit zu machen, da ist auch irgendwo mein Leben, oder? Da ist das Salz in der Suppe, das brauche ich, da will ich nicht drauf verzichten. Und da ist aber halt auch eben egoistisch, oder könnte man auch sagen, lass es halt sein, es hast viel, schon viel gemacht, ist doch okay, oder?
Aber musst du die Diskussion am Frühstückstisch führen zu Hause?
Nee, die muss ich überhaupt nicht führen. Nee, die muss ich nicht führen. Nee, also.
Aber andersrum finde ich auch, also das ist jetzt der eine Teil, dass man die Diskussion nicht führen muss, das ist ja schon mal super cool. Aber jetzt kommt dein Sohn wahrscheinlich auch schon langsam in ein Alter, ja, wo ein bisschen checkt, was du machst, oder? Und dich sieht irgendwo auf den Leinwänden, was wahrscheinlich cool ist. Aber wird es deinem Sohn ja so eine Karriere, wie du sie jetzt bis hierher hingelegt hast, würdest du ihm die empfehlen?
Also ich würde alles dafür tun, dass er das nicht macht, ja. Also definitiv. Nein, und da ist schon, da muss ich auch zugeben, das ist ziemlich interessant. Umso älter er wird, oder? Umso schwieriger finde ich es eigentlich, auf so gefährliche Sachen zu gehen. Weil du halt einen Mensch vor dir hast und du weißt, was du hinterlässt, oder? Und trotzdem ist es schon wahnsinnig, interessant, solche Projekte wie am Agner zu machen oder solche Touren. Da kann man nicht beschreiben, also da ist verrückt und da will ich noch nicht missen. Wer weiß, vielleicht kommt der Zeitpunkt irgendwann, dass ich genug habe, oder? Ich meine, und das kann auch schnell gehen. Also ich muss ehrlich sagen, nach dem Cora, seinem Tod, war ich extrem am Zweifeln, oder? Ob das sein muss, oder? Oder ob ich nicht nur führen, alpin klettern und irgendwas machen kann, und trotzdem bin ich wieder gekommen. Also.
Ja, müssen wir vielleicht für die Zuhörer kurz erklären. Der Cora Pesce ist am Cerro Torre verunglückt. Das war ein Alpinist, der vielleicht nicht medial nicht so mega bekannt war, aber der wirklich abgefahrene Errungenschaften da beim Bergsteigen zurückgelassen hat. Und ja, das hat, glaube ich, schon so die Szene erschüttert, oder? Also ich habe das jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass die gesagt haben, boah, das hat sie wirklich voll aus der Bahn geworfen.
Ja, voll. Also und für mich war der Cora, wir waren ja oft zusammen unterwegs und er war einfach auch ein ethisches Role Model sozusagen, oder? Vom Cora habe ich mega viel gelernt, was eigentlich das Schöne am Bergsteigen ist oder was das Gute oder wie der ablaufen muss, oder? Und dann lag es auch sicher an dem, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist, da wird einem dann bewusst, es ist halt nicht immer so lustig, im Gebirge zu sterben, oder? Und da hat mich aus der Bahn geworfen und deswegen kann es auch schnell gehen, dass ich sage, hey, danke, ich habe wirklich viel erlebt und das ist okay so, oder? Ich plane es jetzt nicht, weil wie gesagt, möchte ich es noch nicht missen, aber man weiß nicht, was das Leben alles bringt.
Ist das auch der Grund oder ein Grund vielleicht, dass du Physiotherapeutenausbildung noch gemacht hast?
Ja, definitiv. Also ich wollte, ich hatte immer mal von meinem Gefühl das Backup führen, oder? Aber mir war auch klar, ich will nicht hauptberuflich als Bergführer schaffen. Und Physi hat mich immer fasziniert und deswegen habe ich während Corona eigentlich entschieden, in der Schweiz muss man das studieren, damit anzufangen und jetzt dann bin ich bald fertig, hoffentlich, ja.
Ah, bist jetzt gerade in den Endzügen, oder?
Ja, genau, ja.
Ja, toll.
Ja. Und dann kann ich umsteigen, oder? Wenn ich will. Mal schauen, man weiß es nicht.
Ja, um Gottes Willen, wir wollten das jetzt auch nicht forcieren. Aber schon guter Punkt. Was bringt die Zukunft? Was macht die Projektplanung, der kleine Mann im Hinterkopf?
Die Zukunft, ja, das geht eigentlich genauso weiter wie bisher, ehrlich gesagt. Also eben, wir haben ein sehr großes Projekt und zwei, drei kleinere Sachen. Und wie, wo, wann das geschehen wird. Wir haben jetzt gehört, dass es nicht immer gut läuft, dann brauchst du manchmal ein paar Jahre und so. Also ja, es geht genauso weiter, hoffentlich.
Auch wieder regional, ohne nachzubohren?
In den Alpen, ja, ja. Ja.
Ich würde zum Schluss auch gerne nochmal zurück zu deinem Sohn, weil ich finde es schon immer spannend, auch was man seinen Kindern mitgibt, oder? Hat der Spaß an den Bergen? Ist der beim Klettern? Oder wird das ein Fußballer?
Ja, da ist eigentlich, der findet Skifahren mega cool. Also wir gehen viel zusammen Skifahren und so grad kraxeln, aber der hat nicht das Feuer zum Klettern oder so, überhaupt nicht, oder? Sondern der spielt tatsächlich Fußball und ich find's mega cool, weil Fußball ist ein mega Teamsport, so mit in der Gemeinde, im Fußballverein und so. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein großer Kletterer wird, zum Glück.
Wie alt ist der jetzt? 11 oder
10?
10, ja.
Ja, wenigstens gibt's ja auch noch bei dir Stichworte wie Skifahren, Paragliden habe ich schon gehört. Also muss nicht nur krampfhaft Alpinismus sein.
Ja, also krampfhaft ist es nicht, aber es ist schon eher fast nur Klettern und Bergsteigen. Ich bin eben mit der Family viel am Skifahren, ein bisschen auf Skitour zum Führen, ganz wenig am Fliegen nur noch, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe. Aber ich würde gern wieder. Schon schön.
Vielleicht schaffen wir es ja mal.
Ja, wollte ich sagen, da sehe ich doch schon, dass die zwei Michis mal zusammen eine Michi-Flugtour machen.
Wir haben schon mal eine gemacht.
Ja. Ja, ja. War auch cool.
Das war auch cool. Das war auch lustig.
Voll, ja.
Aber jetzt, ich muss auch noch mal ganz kurz einmal noch einhaken. Wenn du jetzt in diese Projektplanung, ich weiß, du willst nichts sagen, verstehe ich auch völlig, aber du musst ja auch, wenn man so große Projekte hat, wo du sagst, okay, das braucht echt so ein Jahr Planung oder so, oder länger wahrscheinlich sogar, wie bleibt man da dran? Also, weil es ist ja so ein ganz, ganz großes Motivationsding auch. Der Schlumpf wächst, daheim gibt's gute Tage, schlechte Tage, Projekte wachsen, Klima und so weiter.
Ja, da ist einfach die Faszination für die Projekte, oder? Für die Touren, für die Ideen. Also jetzt zum Beispiel beim Salbit, da war uns schnell klar, dass das so schwierig wird umzusetzen, dass wir das schaffen, dass du ja dann auch dieses in dir bekommst, schaffe ich das denn überhaupt selber? Oder? Und da ist natürlich immer beim Klettern und beim Bergsteigen eins der größten Themen, mit dem du dich auseinandersetzen darfst, ob ich es schaffe. Und wenn du es dann schaffst, dann bist du natürlich happy, oder? Hast dich selber übertroffen oder sowas. Man glaubt ja selber manchmal nicht dran. Und das ist auch das, glaube ich, das Spannungsfeld, was das Ganze so spannend macht. Ich meine, wenn ja eine Route, wo ich eh easy hochkomme, da interessiert mich jetzt nicht so arg, oder? Aber sobald was halt fast unerreichbar ist, wird's spannend. Und deswegen kann ich auch 1-2 Jahre da drauf warten.
Easy Route, sagst du gerade. Du hast deine eigene Route im Wallis erschlossen, gebohrt, entdeckt.
Im Alpstein.
Ja. Ist nicht im Wallis, gell?
Im Alpstein, ja.
Sag ich ja.
Ja.
Tja. Ähnlich.
Also das Gleiche. Die Berge sind gleich.
Ja. Hoffentlich hat nicht zu viel Schweiz dazu.
Durch Spanien oder Italien, egal. Hauptsache Madrid.
Ja.
Die war ja auch oder ist durchwegs knackig und hat dich ja auch einiges an Zeit gekostet.
Genau.
Also das heißt, da musstest du ja auch ständig dranbleiben, dass das auch so ein Prozess ist.
Ja, ja, klar. Also Da ist immer so, aber auch da ist es so, ich war nie sicher, ob ich es klettern kann, oder? Also so im tieferen Inneren schon, aber so der ein oder andere Tag habe ich schon gedacht, es geht vielleicht nicht. Und aber da ist auch das Spannende letztendlich, weil dann weiß ich auch, da kommt wirklich was Schweres raus dabei, oder?
Und wie viele Tage hat es dann letztendlich gebraucht oder wahrscheinlich eher Versuche, Monate, Jahre?
Ja, also die Erstbegehung hat schon ewig gedauert, weil das halt so kompakter Fels ist, dass beim Erstbegehen muss man ja wegklettern, Kliffen bohren. Und umso glatter der Fels, umso blattiger, umso schwieriger. Das hat schon so 15 Tage gedauert. Und dann, ja, das Auschecken, also am Ende war ich wahrscheinlich 50 Tage da oben. Über 2 Jahre.
Okay. Und dann wird's irgendwann wiederholt?
Ja, hoffentlich wird's wiederholt.
Aber es gab noch keinen?
Nee, da ist schon ziemlich schwer. Also okay. Da ist schon schwer und da können schon, glaube ich, nur ganz wenige Leute klettern. Aber das wird sicher wiederholt, ja.
Wenn wartet man auf den Tag oder?
Ja, also ich bin mega gespannt. Ich habe es ja selber mich nicht getraut zu bewerten eigentlich, weil ich, wenn man so drin ist in so einer Route und dann geht es auch nicht um einen Schwierigkeitsgrad, sondern irgendwann wird es halt zu deiner Route, zu deinem Baby oder ich meine dann Schwierigkeitsgrad hin oder her. Deswegen bin ich einfach mega gespannt, wie was ein Wiederholer dazu sagt sozusagen, oder?
Das ist so, glaub, genau deine Kletterei, oder? Ziemlich, ja, so plattig eher, genau. Oder?
Und senkrecht,
ziemlich
also
scharfer einfach, ja. Fels, so wie es aussah auf den Bildern. Was muss ein Wiederholer mitbringen, damit er Chancen hat?
Ja. Zeit. Da ist halt einfach senkrechte, extrem schwierige Kletterei, oder? Und da muss man halt technisch klettern und viel Fingerkraft haben. Genau. Aber da gibt's schon, ich meine, ich bin jetzt ja nicht so ein Überkletterer, oder? Jetzt ein Sepp Berthe oder sowas, der klettert ja schon nochmal 2 Liga stärker sozusagen. Solche Jungs können das schon klettern, definitiv. Aber ich habe auch Silbergeier geklettert und sicher schwieriger als Silbergeier, also. Aber es ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit Silbergeier von der Kletterei.
Ja, hey, dann vielen Dank, Michi. Kommen wir schon langsam zum Ende. Wir haben am Schluss irgendwie so klassische Fragen, die man dich gern noch, wo wir gern noch ein Statement von dir hätten. Genau, also eins ist natürlich spannend, so rückblickend, wenn du jetzt auf deine Liste schaust, welcher Erfolg war so der wertvollste für dich am Berg?
Der wertvollste Erfolg.
Oder vielleicht auch der Moment, vielleicht war es sogar negativ, ich weiß es nicht. Also wo du sagst, das ist so ein Ding, wo du ja nicht zwingend heute noch schweißgebadet aufwachst, aber immer mal wieder dran denkst.
Also ich glaube, es ist, also was sicher ein extrem, extrem cooler Moment war, war am Salbit nach dem dritten Mal auf der Gipfelnadel zu stehen im Stockdunklen, oder? Und mit dem Projekt fertig zu sein. Da ist schon auch Ballast abgefallen sozusagen. Und es war halt so verrückt, weil wir waren 3 Tage unterwegs, 2 Tage da unterwegs und dann ist es da windig und stockdunkel. Und dann spürst halt auch die Natur so krass. Also, und wir wollten eigentlich runter, aber da muss schon nochmal ein bisschen rummachen, bis man dann unten ist und so Zeug. Und interessanterweise war auch so ein Moment mit Murli auch stockdunkel auf der kleinen Zinne nach den 15 Stunden nach der Trilogie. Ist das Gefühl, im Dunkeln ist nochmal viel mehr Energie oder Anspannung, die zur Energie wird, sozusagen, oder? Und da sind sicher so Momente, die sind sicher auf dem Agner rauszukommen. Da haben wir schon ein bisschen knapp gewesen, dass da überhaupt funktioniert. Da aber eben jede Tour, die so ein bisschen schwierig, auch Bodhicitta sind wir auch im Dunkel oben rausgeklettert, das ist auch dunkel gewesen, war auch wahnsinnig.
Ja, aber das ist spannend mit dieser Dunkelkomponente, weil du vielleicht, also überspitzt gesprochen, keine optische Ablenkung hast.
Ja, die Sinne reduzieren sich sicher auf das absolut Wesentliche, ja.
Ja, beim Reduzieren aufs Wesentliche, da sind wir bei so einem klassischen Packthema, oder? Deuter Rucksäcke mögen ja auch gepackt werden. Genau, gibt's irgendwas, was du beim Packen gern vergisst?
Was ich gern vergesse? Ja, natürlich Sonnencreme. Ich habe einen Gast, er hat immer für mich Sonnencreme dabei.
Du bist Team England, also Sonnenbrand.
Ja. Wenn er nicht dabei ist, bin ich wirklich am Arsch. Ja.
So einen Gast muss ich mir vielleicht auch mal suchen.
Sehr gut. Und last but not least, ich meine, wir hatten es schon ein bisschen in der Folge, aber vielleicht bringst du es nochmal irgendwie auf den Punkt. Der Michi von heute würde dem früheren Michi was mit auf den Weg geben?
Puh. Mach ein bisschen langsamer.
Lass dir Zeit.
Genau, lass dir Zeit.
Dann, apropos Zeit, vielen Dank für deine Zeit, Michi. Es war super, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch vielmals.
Vielen Dank, Michi.
Rainer.
Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu ratschen. Und alles Gute für deine kommenden Projekte.
Genau, alles Gute für deine Projekte. Bleib gesund. Alles Gute für den Sohnemann.
Danke.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.